Ho, 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 liebe Fugis, es ist Nikolaus und es ist Fugengoldtag. Es ist Samstag, der 6. Dezember. Wir finden heute ein paar Schlagzeilen in unserem Stiefel und darin suchen wir das Gold. Markus, was hast du mitgebracht?
Wir werden über die Gründung der Generation Deutschland sprechen und über Stromberg. Wieder alles wie immer. Marc, was bringst du uns mit?
Ich möchte mit dir hoffentlich konstruktiv diese Debatte weiterführen zu den Gedichten unseres Kulturstaatsministers Weimar. Und ich habe noch deine neue Lieblings-App vielleicht mitgebracht, nämlich Texten mit Jesus, die KI-App, die es möglich macht.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Die Gründung der AfD-Jugend war ein extrem rechter Offenbarungseid. Und zwar auch der AfD. Immerhin gab es laute und widerständige Proteste. Aber auch den Knüppel der Polizei. Die Opferrolle nach den Gegenprotesten war gut einstudiert und vorbereitet, aber auch mit Blick auf den Auftritt von Alexander Eichwald.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, die Gründung der Generation Deutschland positioniert sich als Kaderschmiede für künftiges politisches Personal der Mutterpartei, soll aber zugleich als eigenständige Jugendorganisation fungieren. Die Generation Deutschland steht ausschließlich Parteimitgliedern offen und knüpft eng an die Strukturen der ostdeutschen Verbände an, insbesondere an Brandenburg, wo zentrale Gründerinnen und Gründer herkommen. Der Fokus liegt darauf, Nachwuchs für Parlament, Partei und Wählerinnenarbeit zu formen, um insbesondere vor dem Wahljahr 2026 eine größere Reichweite und Schlagkraft zu erzielen. Die Gründungsrede betont eine klare Erwartung an die Mitglieder. Politische Verantwortung übernehmen und eine starke zweite und dritte Reihe innerhalb der AfD etablieren. Gleichzeitig wird betont, dass Generation Deutschland Inhalte der bisherigen Jugendorganisation JA fortführen will, die zuvor vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden war. In der Praxis bedeutet dies eine Kontinuität der völkischen und ethnisch-nationalistischen Leitideen, die die Generation Deutschland mit der AfD verknüpft. Die prominente Unterstützung durch AfD-Führungspersonen wie Alice Weidel und Bernd Baumann unterstreicht den Anspruch, Generation Deutschland als unverzichtbare Kaderschmiede für Regierungsambitionen zu instrumentalisieren. Diese Entwicklung ist eine Normalisierung des Rechtsextremismus innerhalb der AfD. Die Generation Deutschland wird zudem als Brücke zwischen dem rechtsextremistischen und neofaschistischen Vorfeld und der bundesweiten Parteistruktur fungieren. Die Einordnung durch Verfassungsschutzstellen blieb kritisch. Einzelpersonen und Verbände innerhalb des Generation Deutschlands Umfeld werden als rechtsextrem bewertet und die historische Kontinuität zur jungen Alternativen wird betont. Diese Kontinuität ist ein großes Thema. Nämlich wir haben hier einerseits eine Kontinuität zu rechtsextremen Vorfeldern. Die Generation Deutschland ist eben die Nachfolgeorganisation der JA und wird radikale ethnisch-nationalistische Positionen fortführen, was eine ideologische Öffnung für rechtsextremistische und neofaschistische Inhalte bedeutet. Und das ist der ideologische Grundstein der Generation Deutschland. Die Gründung der Generation Deutschland ist ein Beitrag zur Normalisierung und zur Verstärkung des Rechtsextremismus innerhalb der AfD. Als Kaderschmiede wird die Generation Deutschland politisch Verantwortliche ausbilden, die radikal, diszipliniert und einsatzbereit sind. Ein Rahmen, der die Radikalisierung junger Menschen begünstigen könnte. Die Generation Deutschland, etwa durch den Parteivorsitzenden oder den Jugendorganisationsvorsitzenden Jean-Pascal Hohm, hat intensive Verbindungen zu Gruppen wie der Identitären Bewegung und zu anderen rechtsextremen Vorfeldorganisationen. Insofern wird die Generation Deutschland ein Tor zu rechtsextremen nationalen und internationalen Netzwerken sein. Die inhaltlichen Leitideen zielen auf ethnisch abstammungsmäßige Volksbegriffe ab, widersprechen dem Grundgesetz und legitimieren Menschenwürde auf der Grundlage von verletzenden Konzepten. Also Menschenwürde spielt eben nur für Biodeutsche eine Rolle, für alle anderen sozusagen wird auch die Idee der Menschenwürde abgestritten. Der Gründungskongress in Gießen wirkte in dieser Hinsicht auch wie ein Bad-Taste-Kostüm-Party-Fest und wie ein Karneval der Rechtsextremen. Die starke Betonung von Regieren statt Tolerieren und aggressiven Parolen kann das Vertrauen in demokratische Debatten untergraben und eine Polarisierung der politischen Kultur verstärken. Die Gründung der Generation Deutschland und der neue Vorstand der Generation Deutschland wird zu einer tiefgreifenden Radikalisierung der AfD beitragen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also der ganze Höcke-Kreis wird noch mehr Einfluss, noch mehr Bedeutung bekommen. Und also diese Machtposition innerhalb der AfD wird stark ausgebaut werden. Die Verstrickung mit rechtsextremen Netzwerken sowie die Perspektive einer Kaderschmiede, die zeigen die deutliche Gefahr, die von der Generation Deutschland für die Rechtsstaatlichkeit, die politische Kultur, aber auch für das Vertrauen in demokratische Institutionen ausgeht. Andererseits könnte die Gründung der Generation Deutschland auch das kontrovers diskutierte Verbotsverfahren gegen die AfD befördern, weil die Mitglieder Generation Deutschland so radikal sind. Soweit, so bekannt. Ich möchte einen Fokus auf dieses Auftreten von Alexander Reichwald oder dem sogenannten Alexander Eichwald, nicht Reichwald, aber Reichwald würde auch passen. Das war jetzt ein Freudscher. Beim Jugendkongress nochmal kurz ein bisschen Licht drauf werfen, weil das ist etwas, das man ja fast in den Fokus gestellt hat, der Berichterstattung selbst. Viele Themen sind hinten übergefallen, viele Themen sind ausgeblendet worden. Man hat sich primär darauf konzentriert zunächst, wer ist Alexander Eichwald? Ist er eingeschleust von Böhmermann? Ist er von der Antifa? Ist er irgendwie auf Auftrag da? Oder ist das einfach einer, der denkt, ja, mein irres Weltbild, meine Anlehnung an den Nationalsozialismus, an Goebbels, an Hitler und so weiter. Das ist das, was hier in die Jugendorganisation gehört, was zur AfD passt und so weiter. Also diese Debatte überformte sehr, sehr viel der intensiven Auseinandersetzung mit der Gründung der Generation Deutschland. Deshalb noch ein paar Sätze zu Alexander Eichwald. Es ging darum, dass er einen Posten im Vorstand haben wollte, der Generation Deutschland. Aufgefallen ist sein Redeinhalt und sein Redestil. Also Eichwald performte einen Tonfall und verwendete Formulierungen, die an NS-Propaganda erinnerten. Elemente waren unter anderem Anredeformeln wie, Zitat, Parteigenossen und Genossinnen, Zitat Ende, Aufruf zur, Zitat, nationalen Pflicht, Zitat Ende und der Hinweis, die, Zitat, deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen, Zitat Ende. Zudem verwendete er in seiner dreiminütigen Redezeit ein auffällig rollendes R. Die Rede löste heftige Debatten aus. Befürworter argumentierten, dass Provokation Teil politischer Auseinandersetzung sei. Kritiker sehen einen Bezug zu rechtsextremen Ästhetiken und besorgniserregenden Parallelen zu autoritären Narrativen. Eichwald war Bewerber bzw. Kandidat für einen Vorstandsplatz bei Generation Deutschland. Verschiedene Stimmen forderten klare Abgrenzung nach seiner Rede und prüften Daten- und Mitgliedschaftsrechte. Öffentliche Distanzierungen wurden von Parteirepräsentanten geäußert. Es gab Hinweise auf interne Diskussionen über mögliche Ausschlüsse. Tino Chrupalla sagte, er wird auf jeden Fall ausgeschlossen, ob er zurücktreten wird selbst, muss ich zeigen, aber er muss ausgeschlossen werden. Und was hier im Vordergrund stand war, und deshalb zahlte der Auftritt von Alexander Eichwald, wenn er denn so heißt, auf die Opferinszenierung der AfD ein. Und das war das große Problem. Sollte er von irgendjemanden eingeschleust worden sein, der damit eine Kritik an der AfD und sozusagen an den grundlegenden Gedanken der AfD üben sollte, ist es komplett nach hinten losgegangen, weil es war die perfekte Form der Opferinszenierung. Die Opferinszenierung passierte mit Blick auf die Proteste und die Opferinszenierung passierte eben genau mit Blick auf Alexander Eichwald, denn man sagte, all das, was er da repräsentiert, hätte mit der AfD nichts zu tun, das wäre komplette Verzerrung, man müsste ihn ausweisen, das wäre nicht das Denken, das wäre nicht das Handeln, das wäre nicht die Bezugnahme. Und man hatte tausendmal die Möglichkeit, eben sich als Antifaschisten zu präsentieren. Also eine rechtsextreme neofaschistische Partei, zumindest ein Teil neofaschistischer Partei, sagt, ey, wir sind Antifaschisten, wir sind raus, wir wollen das nicht. Und das war natürlich das Beste, was man machen konnte. Das heißt, ob eingeschleust oder nicht, ist das die Dialektik der Aufklärung, besteht darin, dass diejenigen, die eigentlich die Demokratie abschaffen wollen, wie wir sie kennen, die menschenfeindlich sind, die rechtsextrem sind, die neofaschistisch sind, sich als Opfer hinstellen können und zu sagen, all das, was ihr uns zuschreibt, stimmt nicht. Und seht mal hier, wir setzen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Faschismus und so weiter. Und das ist ein ganz großes Problem, das sich hier ergeben hat. Auch, dass die Reflexion darauf, vor allem an diesem Moment von Alexander Eichwald, festgesteckt ist und auch immer wieder eher ein Trittbrett war für die Opferinszenierung und für so ein, Sauberwaschen der eigenen politischen Ideologie, die ja sehr deutlich bei den Reden zutage tritt. Der neue Vorstand, alles gesichert rechtsextreme Menschen, die dort sind, ja, die Haltungen ganz klar, das Auftreten, also die Flyer, die wir haben, auch diese Kostümierung halt in den Outfits, wie sie dann da waren und so weiter, das ist eben ein ganz traditionalistisches, ethnisch-völkisches Weltbild, das da präsentiert worden ist, auch in der ähnlichen Radikalität wie die JA, aber dann noch offen fürs Vorfeld, also hier nochmal eine Radikalisierungsstufe drin, aber man konnte sich reinwaschen. Jetzt frage ich dich, Marc, du hast das ja auch gesehen, du hast es auch verfolgt, wie bewertest du einerseits den Gründungsakt der Generation Deutschland auf der Ebene von Opferinszenierung und wie siehst du darin vor allem die Rolle von Alexander Eichwald und die Auseinandersetzung mit Alexander Eichwald?
Du hast schon wahnsinnig viele gute Dinge gesagt. Ich glaube, was ihnen gelungen ist, leider natürlich, ist, dass sie die ganz, ganz große Bühne haben. Dazu gehört diese gründungsmediale Inszenierung, Eichwald, die Proteste außenrum, die Polizeigewalt, zu der ich gleich noch was sagen will. Bedauerlicherweise ist das, natürlich muss das besprochen werden, natürlich muss man da ganz genau hinschauen. Andererseits ist es natürlich eine riesige Bühne, die gebaut wurde, die natürlich von allen Spektren der Medien natürlich auch kommentiert werden. Teilweise kritisch, teilweise leider nicht so kritisch kommentiert und beobachtet werden. Ich fand diesen Eichwald-Auftritt sonderbar. Ich habe im ersten Moment dachte ich auch auf jeden Fall an Satire. Das war irgendwie so komplett drüber und kostümiert und absurd. Wenn es intern ist, doppelt erschreckend natürlich. Und am tragischsten, ich stimme dir 100% zu. Ich habe die Perspektive vorher noch so gar nicht gehabt, aber ich kann dir komplett zustimmen, dass es natürlich hilft, sich als Opfer weiterhin zu inszenieren und diese Bühne, und das machen sie eben leider sehr, sehr gut, auch in der Bedienung von Social Media und in dieser schnellen Reaktanz, die die AfD und auch die Jugendorganisation hat, sich dann sofort zu positionieren. Schneller, teilweise besser als etablierte Parteien, solche Gelegenheiten einfach perfekt nutzen zu können, was als Gegenwind natürlich dann nicht in der Form passiert ist. Also egal, selbst wenn das eingeschleust war und trotzdem irgendwie ein Versuch der Satire war, gäbe es natürlich genug Gründe für Kritik an der Organisation, an dem Programm. Wie schafft er es da bis auf die Bühne? Wie kann er diese Rede halten? Es wäre in jedem anderen Kontext undenkbar, dem wäre sofort das Mikro abgedreht worden. Es hat da trotzdem stattgefunden. Nichtsdestotrotz ist leider genutzt. Und das ist, um deine Frage zu beantworten. Was ich noch ergänzen will, ist einfach, was ich schockierend fand, weil das mit Ansage war. Es war schon im Vorfeld zu diesem Tag gab es schon immer wieder Meldungen, dass sich die Polizei auf Ausschreitung vorbereitet, dass sie aufrüstet, dass sie gewaltbereit da sozusagen auch antritt gegen die Gegenproteste. Und das natürlich auch passiert ist. Es gab irgendwie massive Gewalt gegen ProtestantInnen, gegen die Linke, die da irgendwie war. Das wird natürlich wieder das Narrativ von der Linken, Bedrohung der Angst vor links, absurderweise an so einem Tag, bei diesem Gründungstag hier geschürt. Und ja, alle reden drüber, alle gucken zu und es geht steil voran. Ja, erschreckend.
Ja, vielleicht noch zwei Punkte dazu. Du hast einerseits die klassische Täter-Opfer-Umkehr, die in diesen Kontexten immer passiert. Die eigentlichen TäterInnen, also AfD, die Jugendorganisation und so weiter, müssen sich permanent als Opfer inszenieren. Sozusagen, das ist dieses fortschreitende Narrativ, was ihnen auch wahnsinnig einfach leicht gemacht wird. Es wird wahnsinnig leicht gemacht, der AfD sich permanent als Opfer zu inszenieren. Und zum anderen, wir nehmen heute Donnerstag, den 4. Dezember auf. Ich hoffe nicht, dass Böhmermann, wie alle vermuten oder viele vermuten, morgen in der Sendung rausbringt hier, ne, das ist, er hat was damit zu tun oder die Sendung, ne, also man hat jemanden eingeschleust und so weiter, weil ich glaube, wenn wirklich ultrademokratische Satire oder auch wirklich sehr gesellschaftskritische Satire so ein Fauxpas macht und es ermöglicht, eine Opferinszenierung so stark auszutragen und nicht bedenkt, also ne, wenn es sozusagen Satire gewesen wäre, dass sie komplett nach hinten losgeht, das würde sozusagen nochmal eine Ohnmacht gegenüber der AfD demonstrieren in vielerlei Hinsicht und nicht eben eine Stärke im Kampf gegen die AfD. Das bleibt abzuwarten, das können wir heute noch nicht wissen, aber ich bin auch sehr gespannt, was da herauskommt und sozusagen was dahinter steht. Aber so oder so hat es seinen Zweck erfüllt, also den Zweck für die AfD und für die Generation Deutschland. Aber wenn wir schon in Deutschland sind, sollen wir vielleicht noch ein bisschen in Deutschland bleiben. Und ich denke, du nimmst uns zu ja, Höhepunkten der deutschen Kultur mit, oder Marc?
Ja, Kultur der 80er bis heute, will ich sagen, meine Damen und Herren. Sie kennen ihn vielleicht von Lobby- und Zugangsvorwürfen wie beim Ludwig-Erhard-Gipfel. Sie kennen ihn von Plagiats- und Urheberrechtsvorwürfen oder von den Evergreens wie Interessenkonflikten und Rollenvermischungen. Ladies and Gentlemen, wir sprechen über Kulturstaatsminister Weimar und sein Lyrikband.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Markus, liebe Fugis, ich habe die Taz-Meldung, eine von ganz vielen natürlich in dieser Woche, mitgebracht oder der letzten zwei Wochen. Ist überschrieben mit alte Gedichte des Kulturstaatsministers Weimar, lyrisches Frühwerk. Bevor Kulturstaatsminister Weimar konservative Manifeste veröffentlichte, dichtete er. Sein Lyrikband Kopfpilz lässt tief blicken in studentische Gefühlswelten. Worum ging es? Ich glaube, die meisten von uns haben es mitbekommen. Ich skizziere das deswegen nur relativ schnell, was da passiert ist. Taz erinnert in dem Artikel nochmal daran, dass Weimar eben als 21-jähriger Student ein Lyrikband im Eigenverlag veröffentlicht hat. Der Lyrikband hieß Kopfpilz, ist von 1986. Ich möchte an der Stelle gleich veröffentlicht mal in Anführungsstriche setzen. Das war noch nicht mit Digital Publishing und Amazon und so weiter. Wenn du da was im Eigenverlag veröffentlichst, heißt das nicht, dass es wirklich öffentlich war. Ich glaube, das muss man so einordnen. Es gibt auch noch diese, finde ich, für den spätere Debatte vielleicht ganz wichtig, noch diese Widmung für mich, wo man sich jetzt drüber streiten lässt, ob das wirklich eher so eine Art, ich habe das Ding geschrieben, für mich, in Anführungsstrichen, bringe ich das jetzt raus, dass es abgeschlossen ist oder in welcher Form diese Veröffentlichung gemeint war. Ich finde es interessant, warum diese Gedichte wieder aufgetaucht sind. Es gab natürlich, wie ich eingangs erwähnt habe, viele Schlagzeilen um Weimar, um verschiedene kleine Skandale, die irgendwie gerade oder kleine oder mittelgroße, je nachdem, wenn wir von der AfD kommen, natürlich kleine Skandale, aber eben doch Skandale, die gerade um seine Person stattfinden. Und dann gab es eben den Literaturjournalist Knut Korzen, der schon im Mai diesen Jahres auf seinen Social-Media-Kanälen den Lyrikband Kopfpilz erwähnt hat und jetzt eben nochmal Dax Werner und Moritz Hürtgen in dem Podcast Boniger Wachmacher, die auch vorgelesen haben, scheinbar irgendwo so ein altes Exemplar aufgetrieben haben und das so über diese Satiriker in dem Podcast praktisch nochmal das Licht der Welt erblickt hat. Ich werde jetzt darauf verzichten, irgendwie diese Lyrik wiederzugeben, sonst müssten wir hier ab 18 machen so. Du kannst das gerne machen, wenn du es schon auswendig kannst, aber es ist makaber, es ist körperlich, es ist irgendwie ekelhaft, es geht um Sex, es geht um Gewalt. Es geht aber auch, wenn wir 1986 sind, ein Stück weit um den Sound. Ich denke an Bukowski, ich denke an andere. Es ist jetzt nichts, was er sich ausgedacht hat als Genre. Das muss man auch dazu sagen, finde ich immer noch mal. Ich finde es so klassisch verortet, die Taz auch als so Kosmos der Pubertätspoesie. Da hast du deine Vorbilder, da musst du irgendwas dir von der Seele schreiben. Ist schön blöd, wenn man es denn noch veröffentlicht im Eigenverlag, aber naja. Ich finde interessant, hat er sich denn dazu geäußert? Nicht direkt und nicht wirklich. Es gab drei Äußerungen sozusagen vom Kulturstaatsminister selbst. Er ließ dann Korzen, der das zuerst als Literaturjournalist erwähnt hat sozusagen, ausrichten, dass die Gedichte definitiv, ich zitiere, nicht zur Veröffentlichung frei seien. Er hat dann über die Behörde versucht, Distanz aufzuschaffen. Die Behörde hat vermelden lassen, man kenne die Gedichte nicht, man kann die Echtheit jetzt auch nicht bewerten. In manchen Fällen sogar von großem Zweifel gesprochen, ob er wirklich der Autor ist oder nicht. Ist auf Watson zum Beispiel die Meldung. Und er hat auch gegen die aktuelle Nutzung geht er aktiv vor. Es wurde eine SMS geleakt, die er an Böhmermann schickte, als der KI-generierte Fake-Gedichte von einem, ich habe vergessen, wie es heißt, Weimars irgendwas Fake hat vortragen lassen, sozusagen, hat er ihm dann über den Medienrechtsanwalt Scherz auch noch was ausrichten lassen, sozusagen. Es gibt aber von ihm selbst, und das finde ich interessant, kein umfassendes, öffentliches oder klares Statement. Abgrenzung, Verleumdung, was auch immer da passiert, er hat sich noch nicht dazu geäußert, Stand heute 4. Dezember. Und ich glaube, um das zur Debatte zu machen, es gibt wahnsinnig viele Ebenen daran, Markus, und es gibt eine biografische Ebene, die ist ich denke, da kannst du dich anschließen, zumindest von meiner Seite aus, bin ich wahnsinnig froh, dass nichts veröffentlicht wird und ans Licht gezerrt wird, was ich fabriziert habe, als ich 20 war oder 21.
Denkst du?
Ja, denkst du, oh, du machst jetzt den Reveal, ja, genau.
Ja, ja.
Ja, danke. Also ist es streitbar, ob man da jetzt über eine Jugendsünde spricht, weil er sich intensiv natürlich in der Ausarbeitung mit beschäftigt hat und das im Eigenverlag gemacht hat. Nichtsdestotrotz finde ich das wichtig und ausschlaggebend, wenn man sich künstlerisch ausprobiert, ist 21, finde ich, wahnsinnig jung. Eine Einordnung würde dem total gut tun, auch eine persönliche Einordnung, finde ich. Es gibt aber auch natürlich eine politische Ebene. Er versucht das, glaube ich, eher runterzuspielen oder zu verleugnen. Vor allen Dingen finde ich aber, dass das ganze Ding überhaupt nur im Licht der Öffentlichkeit steht, weil er als Person gerade natürlich als Kulturstaatsminister sich im Bereich Kultur bewegt, aber natürlich auch diese anderen Themen gerade akut sind. Sonst würde ich, glaube ich, wenn er diese öffentliche Position nicht inne hätte, niemand für diesen Gedichtband interessieren. Und er würde auch, glaube ich, sogar anders rezipiert oder gelesen werden. Das sehen wir auch daran, wer wie darüber schreibt sozusagen. Also wenn man sich mit den Gedichten beschäftigt, ja, da wird ein problematisches, misogynes Frauenbild reproduziert. Ich glaube nicht, dass dem zwangsläufig ein wirklich intrinsische Misogynie zugrunde liegen muss. Ich glaube, es geht hier eher um eine Art, an der er sich abarbeitet sozusagen an Vorbildern. Er gerade schon gesagt, Bukowski, Gottfried Benn könnte es auch sein und so. Es gibt natürlich eine Tradition von Drastik in der Lyrik, so, wo ich mir vorstellen könnte, dass man sich in so einem Alter, wo man viel kopiert, noch dran orientiert, ohne das jetzt zu entschuldigen oder irgendwie künstlerisch zu verteidigen. Aber wie man damit umgeht und welches Gewicht das hat, finde ich, würde vor allen Dingen an seinem Umgang damit hängen. Übernimmt er in welcher Form Verantwortung? Wie reflektiert er das irgendwie? Ich finde, vor allen Dingen als das Amt, seine Behörde auch, hat irgendwie ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie sich dazu nicht äußert. Weil ich meine, er steht sowieso schon in der Kritik und es ist jetzt nicht besonders schwierig, sich zu diesem Gedichtband zu verhalten und zu äußern und gegebenenfalls das dann eben auch zu beenden als Thema. Also ich finde, einen letzten Gedanken dazu, den ich auch mit dir diskutieren will. Das Einzige, was ich daran positiv finden kann, ist, dass wir einen Politiker haben, der in seinem Fachbereich als Kulturstaatsminister sich in irgendeiner Form kulturell mal betätigt hat. Das heißt nicht, dass ich die Art der Lyrik oder die Inhalte verteidigen will, aber um eine andere Seite in diese Diskussion zu bringen, ich finde es gut, dass er jetzt heute für Kultur verantwortlich ist und zumindest in jungen Jahren, über das Ergebnis, wie gesagt, möchte ich nicht kommentieren, aber er war in dem Feld. Er hat geschrieben, er hat drüber nachgedacht, wie funktioniert das, hat in irgendeiner Form sich damit auseinandergesetzt und so finde ich es, das finde ich interessant, weil wir reden jetzt über diese pubertäre Ekellyrik von einem und die Frage ist, legen wir das als Staatsaffäre auf oder bestrafen wir, wenn du das so tust, damit eigentlich was, wofür er stehen würde, kulturelle Risiken einzugehen, künstlerische Experimente zu machen, sich irgendwie seiner Sozialisation künstlerisch auch zu stellen und die zu verarbeiten. Und deswegen, das wollte ich eigentlich von dir wissen, Markus, wie findest du diese Diskussion? Findest du das jetzt gerechtfertigt, jemanden für diese Eigenverlagslyrik von vor 30, 40 Jahren, ihm das politisch heute anzukreiden oder ist das eher Doppelmoral?
Also erstmal, weil du das gerade so positiv dargestellt hast, dass Wolfram Weimar was mit Kultur zu tun hat, das ist nicht mein Kulturstaatsminister, das möchte ich betonen. Und das Einzige, was ich professionell von ihm mit Kultur sehe, ist dieser Gedichtband. Von daher, die Debatte ist natürlich total hochgejazzt. Ja. Die Debatte ist fehlleitend in jeder Hinsicht. Man kann ihr eigentlich nur mit Humor begegnen, weil das ist also, daraus eine Staatsaffäre zu machen, zeigt eher, dass man nicht hinschauen möchte, wo es wirklich Kritikpunkte gibt. Es gibt hunderte von Kritikpunkten, die man an Wolfram Weimar üben kann, an seiner Haltung, an seiner Politik, an seinem Handeln und so weiter. Meine These ist ja, und das ist, glaube ich, die radikale These, mit der wir heute rausgehen, das ist das Geheimnis, was ich jetzt verraten werde. Liebe Fugis, Jan Huhn, der große Rapper, ja, der im Feuilleton hoch und runter gefeiert wird, hat plagiert bei Wolfram Weimar. Jan Huhns Gedicht Pony, seine pornografische Schüttelreime im wahrsten Sinne des Wortes, Das sehe ich auch, wenn ich die Gedichte von Wolfram Weimer lese. Jan Huhn hat sich inspirieren lassen.
Schlagzeile.
Einer der erfolgreichen, jungen, dynamischen Rapper. Ja, das wird Schlagzeile definitiv werden. Und wenn ihr Pony lest, hört doch mal Pony, dann seht ihr, das ist Wolfram Weimer Jahrzehnte später. Das wird daraus, wenn man Inspiration ist für junge Kulturschaffende da draußen in der Welt, transformiert wird von 86 in die 10er Jahre hinein, das wird passieren. Nein, also ne, die Debatte, ich wundere mich auch, so zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, die Debatte auf Alexander Eichwald in der Auseinandersetzung mit der Generation Deutschland, und fragt sich, warum, was macht ihr, das sind so Stellvertreterdebatten, die ins Leere führen, die eigentlichen Debatten, die eigentlichen Themen, die eigentlichen Probleme übertünchen, das wird jetzt hier genauso gemacht, man hat eben was gefunden und das kann im Bereich der Humorkommunikation funktionieren. Ich meine, es gab Feldenkirchen hat bei Apokalypse und Filterkaffee auch szenisch vorgelesen, diese Gedichte und so weiter. Dann haben sie es auch ernsthaft, also mit, ne, in Anführungsstrichen ernsthaft analysiert und so weiter. Ich denke, dass eher die Debatte für sich spricht und es eigentlich nicht wirklich um ein Frühwerk. Es gibt ja auch kein Werk. Mein Gott, wenn Junge, ich habe glücklicherweise nie Gedichte geschrieben. Ich fand Lyrik immer suspekt. Deine Lyriksammlung kenne ich. Die wurde mir ausgehändigt. Ich werde in den nächsten Folgen, ja, vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge, oh, lesen wir das ja, mal
du
vor.
Du teaserst, eigene Podcast.
Ich teaser. Ja. Nein. Aber ich finde es aufschlussreicher, wann und warum so etwas zu einer Debatte wird und mit welchen Zwecken Leute das zu einer Debatte machen. Ich sehe da jetzt so nicht den Grund drin und lustigerweise soll etwas nochmal zu einem weiteren Stolperstein werden für ihn in der ganzen Kritik, die man hat, aber das Einzige, was dann halt mit Kultur zu tun hat. Also von daher, es ist eine überflüssige Debatte, es ist was für ein Fun-Talk, that's ja. it.
Du hast meinen Schlussgedanken, den ich dazu noch loswerden will, mit Huren schon angerissen, Prosa versus Lyrik, Text gegen Text. Ich möchte an Weimar direkt einfach einen Satz aus dem von dir empfohlenen wunderbaren Buch Valerie Solanas Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer lesen. Zwei Sätze für ihn. Der Mann ist ein halbtoter, reaktionsloser Klotz, unfähig Freude und Glück zu geben oder zu empfangen. So ist er bestenfalls ein altes Ekel, ein harmloser Tropf.
Ich glaube, das ist die beste Überleitung, die du machen konntest zu meinem nächsten Thema, zu Stromberg. Wieder alles wie immer.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Heutzutage muss doch keiner mehr was leisten. Heute kriegst du schon eine Siegerurkunde, nur weil du deinen Turnbeutel dabei hast. Leute, Stromberg ist zurück, nach 11 Jahren. So wie ihn alle hassen, oder? Lieben. Auf jeden Fall wieder alles wie immer, oder, Herr Stromberg? Ich bin ganz der Alte, nur in besser, sagt er. Also, alles wieder wie immer? Nicht ganz. Die Kapitol-Clique kehrt zurück. Eine TV-Show inszeniert ein großes Wiedersehen der alten Abteilung. Mit dabei sind Ulf und Tanja, die immer noch bei der Kapitol arbeiten, mit ihrem Adoptivsohn Marvin, der eine Ausbildung bei der Kapitol macht. Tanja hat Karriere gemacht. Ulf versucht weiterhin Berufsjugendlicher zu sein und Marvin wird noch immer nicht von seinen Adoptiveltern und der Capitol-Crew verstanden. Ulf und Tanja befinden sich in der Krise, auch in der Liebe ist Tanja weitergekommen, allerdings ohne Ulf, der nichts ahnt. Das frühere Dauermobbing-Opfer Bernd Heisterkampf, a.k.a. Ernie, ist jetzt Buchautor und Life-Coach. Strombergs Ex Jennifer Schirmchen-Schirmacher beweist einmal mehr ihren desaströsen Männergeschmack. Ihr neuer, junger Freund ist ein unausstehlicher Möchtegern-Influencer, der ungeniert auch und gerade in jenen Momenten draufhält, in denen die Profis aus Pietät ihre Kameras sinken lassen oder das Material zumindest nicht senden. Das ist alles Content, sagt er mit Eurozeichen in den Augen. Tja, und was wurde aus Bernd Stromberg? Er habe jetzt eine große Aufgabe in einem sogenannten innovativen Multipurpose-Unternehmen. Die Redaktion der TV-Show ist gespalten. Die ältere Redakteurin ist zynisch bis indifferent und will den Job einfach so gut wie möglich machen. Die junge Redakteurin tut alles, damit die Show nicht stattfindet, beziehungsweise ohne den alten und neuen Stromberg. Und am Ende behält die ältere Redakteurin recht und bleibt im Job und die junge Redakteurin fliegt raus. Vor der Tür des Studios feiern Stromberg-Ultras, Frauen und Männer in Stromberg-Masken und Kostümen auf der einen Seite, auf der anderen Seite protestieren Stromberg-Gegnerinnen. Irgendwann geraten beide Seiten auch physisch aneinander. Die Polizei kommt dazu, alles eskaliert, die Show wird verschoben und wir sind mitten im Drama des zweiten Stromberg-Films, der ein Metafilm mit Metahumor über das Fernsehen, das Publikum, den Zeitgeist und die Machtgefüge in unserer Gesellschaft ist. Vereint sind sie alle im Scheitern und Gescheitertsein ihrer Lebensentwürfe. Vielleicht bis auf die Figuren Bernd Heisterkamp und Marvin, für die Scheitern mehr zum Werden geworden ist im Vergleich zu allen anderen Figuren. Christoph Maria Herbst, der Darsteller von Stromberg, im Spiegel über seine Rolle als Bernd Stromberg im neuen Film, ich zitiere, Stromberg wird nicht die weichgespülte Speerspitze einer woken Bewegung. Zitat Ende. Die Figur sollte nicht an den Zeitgeist verraten werden. Ich möchte erinnern, die Figur Stromberg machte seit 2005 hauptsächlich Witze über Frauen und Minderheiten aller Art und hat flächendeckend alles und jeden bzw. jede diskriminiert, ohne auch nur einen Funken Selbstreflexion zu zeigen. Die Frage bestand für Herbst darin, ich zitiere wieder Herbst wörtlich, wie man eine foszilierte Figur wie den Stromberg, der 2005 schon irgendwie in den 80ern stehen geblieben war, erzählen will in einer Gesellschaft, die von sich selbst zumindest behauptet, sie sei woke geworden. Zitat Ende. Kommen wir mal zu den paar Grundmotiven, die wir haben. Wir haben so ein Motiv der Selbstreflexion. Der Film versucht, Stromberg als Figur weiterzuentwickeln und zugleich seine Schattenseiten offenzulegen. Statt bloßem Nostalgietrip dient dies als Mittel, moralische Fragezeichen zu setzen. Allerdings wirkt diese Entwicklung oft stabilisierend statt tiefgründig, da die Figur Stromberg weiterhin an alten Mustern verhaftet bleibt und seine Anpassungen an den Zeitgeist nicht mit sich machen lässt. Zitat Stromberg aus dem Film, wobei ich mich natürlich auch weiterentwickelt habe. Das ist klar. Dieses King Kong-Ding ist ja wie Blockflöten spielen. Das machst du ja nur, wenn du jung bist. Also da habe ich schon ein Upgrade gemacht als Chef, aber auch als Mensch. Zitat Ende. Und das ist natürlich vollkommener Unsinn. Stromberg, die Figur, hat überhaupt kein Update in irgendeine Richtung gemacht, sondern ist noch mehr er selbst geworden, der er immer schon war. Jetzt im Konflikt, dass er sozusagen sich selbst in einer neuen Zeit reflektieren muss, aber das halt alles für Unsinn hält und eigentlich am Alten festhält. Dann haben wir so die Idee Meta. Alles muss so Meta sein. Meta-Konzept, Meta-Humor, Meta-Erzählung und so Auseinandersetzungen mit Fernsehwichtigtuerei. Die Einbettung einer TV-Show, die die Vergangenheit aufbereitet, funktioniert als Spiegel der Gegenwart. Medienkonsum, Inszenierung von Authentizität, Clips und Redaktionskultur. Das führt zu einer Haltung, die Humor als Scharnier zwischen Unterhaltung und Kritik nutzt, aber die eigentlichen Themen womöglich nur nebenbei behandelt. Und das ist eine zweite Schwäche des Films, dass das, was aufgebaut wird, nicht realisiert wird, weil es so by the way passiert, aber nicht ausgespielt ist, nicht ausreflektiert ist. Dann große Probleme für mich im Timing, im Ton und der Relevanz. Die Satire greift aktuelle Diskurse, Cancel Culture, Political Correctness zwar auf, scheitert aber daran, deren Komplexität gerecht abzubilden. Statt irritierender Spitzen wirkt der Film gelegentlich wie eine Reflexion, die sich selbst zu ernst nimmt oder zu sehr auf klassischem Stromberg-Humor setzt. Neben Stromberg stehen Ernie, Tanja, Ulf, Jennifer und der Influencer im Fokus, wodurch mehrere Blickwinkel entstehen. Die Balance zwischen Side-Stories, Hauptplot und Satire gelingt, aber insgesamt eher oberflächlich. Denn echte Brüche oder neue Konflikte werden nur konservativ, also so wie bei Stromberg vor 11 Jahren, wie in der Serie selbst ausgespielt. Die Figurenschar bleibt größtenteils ein Spiegel alter Bürostrukturen ohne deutliche Distanzierung von toxischem Verhalten. Der Film wirkt in seiner Bestrebung, Empathie zu erzeugen, teils zu vorsichtig und lässt Potenziale ungenutzt, Betroffene stärker sichtbar zu machen und Probleme stärker sichtbar zu machen. Der Film arbeitet mit einer Metaebene, die den Medienkonsum reflektieren will. In einer Ära, in der Transparenz und Aufarbeitung von Machtmissbrauch gefordert sind, wirkt der Film einerseits wie ein notwendiger Kommentar auf der Oberfläche über Nachwirkungen von Boss-Dynamiken. Andererseits bleibt er in Mustern eingefroren, die früher funktionierten, heute aber als nicht mehr möglich oder zu eng empfunden werden können. Naja, welche Verantwortung tragen Medien, wenn konkrete Missstände wiederkehrend dargestellt werden? Wie viel Rückschluss auf reale Arbeitswelten lässt sich ziehen? Welche Formen von Humor sind noch tragfähig, wenn sie Minderheiten adressieren? All das stellt Stromberg sozusagen zur Disposition. Ich zitiere Stromberg noch einmal. Adlige findet man jetzt auch albern. Aber als die Lady Di damals in Paris besoffen vor die Mauer gefahren ist, hatten wir auch Mitleid. Ich bin genau wie Lady Di. äußerlich erfolgreich, aber innerlich am Arsch. Aber als sie dann weg war, haben alle herumgeheult und Blumen hingelegt. Ich bin wie Lady Di mit Bart. Zitat Ende. In Anlehnung an das Zitat wird Stromberg als nach außen erfolgreich wirkende Figur beschrieben, doch innerlich bleibt er weiterhin von denselben toxischen Mustern geprägt, wodurch der Film weder seine kritische Schlagkraft noch eine nachhaltige Veränderung zeigt. Die Metaebene über Fernsehen und Publikum dient zwar als Spiegel der Gegenwart, scheitert aber daran, zeitgemäße Kritik an Machtstrukturen wirklich scharf und klar zu formulieren. Die Versuche, mehr Charakterentwicklung zu liefern, bleiben oberflächlich und beruhen überwiegend auf vertrauten Themen statt radikaler Perspektiven auf toxische Arbeitskulturen oder Diversität. Auch Diversität wird in der neuen Firma, diesem Multipurpose-Unternehmen, nur als Karikatur gezeigt. Eben nicht als eine progressive Fortentwicklung. Im Endeffekt sind die neuen Strukturen genauso schlecht wie die alten, genauso albern wie die alten. Also es wird überhaupt ein Gleichgewicht erzeugt zwischen Gegenwart und Vergangenheit, das aber eher eine regressive Perspektive ist als irgendwie ein ironischer Kommentar, irgendwie geartete dialektische Kritik und so weiter. Es ist einfach ein, früher war genauso scheiße wie heute, heute ist genauso scheiße wie früher. Also es ist sozusagen nichts passiert, Vergangenheit und Gegenwart berühren sich. Insgesamt gelingt eine nervöse Balance zwischen Nostalgie und moderner Reflexion eben nicht und die notwendige mutige Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Erwartungen an Sensibilität und Verantwortung bleiben unausgeschöpft. Der Film inszeniert Stromberg als ganz traurigen Clown, als armen Kerl, man will Mitleid mit ihm haben und so weiter, aber alle haben es versäumt, aus diesem Film etwas zu machen. Also auch der Film hätte auch überhaupt nicht gedreht werden müssen. Klar, es gibt das Fanbegehren, der Cast hatte ein Problem, aber man hätte ihn einfach nicht drehen müssen. Es war also schon fraglich, was wird kommen. Und das, was gekommen ist, war unglaublich belanglos und eigentlich auch ganz, ganz negativ in vielerlei Hinsicht, weil die Drehbuchautoren, also Husmann und so, nicht verstanden haben, eine wirkliche Metakritik, eine Metaebene, einen Metahumor zu implementieren. All das, was sozusagen der Film eigentlich sein wollte, von sich aus sein wollte, ist in sich gescheitert. Deshalb meine Frage, Marc, inwieweit gelingt es dem Film, über die ursprüngliche Satire hinaus eine Zeitkritik, eine zeitgemäße Kritik der Machtstrukturen in aktuellen Arbeitswelten zu formulieren? Was denkst du? Hat der Film Potenzial dennoch dazu, auch die aktuelle Arbeitswelt, weil wir haben ja dieses Multipurpose-Unternehmen und dann wird natürlich die Getränkeauswahl, die Wellness-Rooms, wie redet man miteinander, wie sind Teams zusammengebaut und so weiter. Das wird ja alles nochmal aufs Korn genommen. Also wie findest du das? Dient das dazu, dass sozusagen Machtstrukturen in Arbeitswelten immer die gleichen bleiben und nur sich sozusagen also Fragen der Political Correctness und so weiter ändern, bestimmte Interaktionsmuster geändert haben, aber trotzdem bleiben sie hierarchisch, trotzdem bleiben sie machtorientiert, trotzdem produzieren sie Ungleichheit und man ist eigentlich heute auch in den Arbeitswelten kein Stück weitergekommen als früher. War das sozusagen eine progressive Art oder die Meta-Aussage oder war es einfach nur ein verkrampfter Versuch, sinnstiftend zu sein, wo man es nicht geschafft hat, Sinn zu stiften?
Das war nochmal eine kompakte Frage, mein Lieber. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr immer habt. Ey, ihr seid immer so Meta und so. Ich finde es alles voll mega geil. Das ist wie, als ich noch jung war. Das ist voll 90. Ich finde es alles mega geil. Das war irgendwie einfacher damals. Ich habe voll Bock einfach auf Wetten, das und immer noch Günther Jauch. Und wie geil Buffalo ist wieder 90er. Und Stefan Raab und Thomas Gottschalk. Ja. Jetzt Stromberg. Ich hoffe, Viva und lineares Werberadio kommen auch wieder. Nein, im Ernst. Oh Gott, wir haben das Thema schon oft gehabt. Jetzt auch noch Stromberg wieder, um auf deine Frage kurz zu antworten. Nein, ich glaube nicht, dass das irgendwie Machtstrukturen intelligent oder auch irgendwie nachhaltig halbwegs kritisiert. Ich glaube, das ist eine Reproduktion dessen. Ich fand die Serie schon wahnsinnig deprimierend. Ich konnte die nicht schauen. Ich hatte durch meinen Job in Agenturen und Studios Einblick in Arbeitswelten von Büroleben, tatsächlich auch von großen Versicherungen und so. Das war mir alles viel zu nah dran. Ich konnte das wirklich nicht gucken. Mir hat es total runtergezogen. Ich habe lustigerweise zur Vorbereitung mir auch besagtes Spiegel-Interview von Herbst durchgelesen. Ich war fassungslos ob dieser Zitate. Ich will das eine nochmal rausheben. Du hast schon so viele gute gemacht, aber der Spiegel zitiert ihn mit dem Satz, seine größte Angst sei gewesen, dass der Drehbuchautor die Figur Stromberg an den Zeitgeist verrate. Das sagt doch alles, auch von seiner Haltung, der ja mit an der Produktion und mit der Hauptrolle und jetzt als Botschafter dieses Films fungiert. Also du kannst ja keine ernsthafte Kritik formulieren, wenn dein Hauptdarsteller und Produzent sagst, man würde was an den Zeitgeist verraten. Du kannst den Zeitgeist ja nicht feiern oder voranbringen wollen mit so einer Aussage. Das geht einfach nicht. Das ist absolut katastrophal. Und speist sich leider ein in die Reihe der Rolle der Medien. Also ich glaube, es gibt diese große Verantwortung der Medien und die reproduzieren hier alte Muster. Wir begleiten als Held oder Anti-Held, sei es dahingestellt, aber natürlich Stromberg, sehen dann seinen Blick auf die Dinge, wie er sich trotz seiner Unnachgiebigkeit und seinem Spott für diese in Anführungsstrichen neue Welt und Wokeness und alles, was er da eben als Zeitgeist betitelt da, wie er sich dem verweigert und natürlich trotzdem auf seine Anti-Heldenart den Erfolg hat. Und es folgt einfach so einer Verwertungslogik. Also ich finde das zwar rühmlich, was du da reinzulesen versuchst, was auch die Promotion ist, aber ich glaube, das folgt einer Excel-Tabellen-Recycling-Logik, einer kreativen Recycling-Hof, das ist eine Wiederverwertung von einer erfolgreichen Serie und einem Film, da wird so ein Feigenblatt Zeitgeist davor gehängt, aber ich glaube, das ist der alte Brei, der hier vorgesetzt wird und wie du es richtig beschreibst, da wird nichts ernsthaft verhandelt, sondern das ist nochmal ein Abmelken von einem Franchise und ich finde wieder erstaunlich, wie wenig Verantwortung dann MedienmacherInnen doch übernehmen. Wir haben das bei Haftbefehl thematisiert. Du hast lustigerweise gesagt, der Influencer in dem Film hat nicht die Verantwortung, die MedienmacherInnen haben. Ich glaube nicht, dass sie die haben. Die halten heute auch drauf. Das sehen wir beim Babo und das sehen wir vielleicht auch in so einem Umgang hier. Und ja, hätte mal besser an den Zeitgeist verraten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich war ja bei der Premiere dabei und dann war das Moment, also Ralf Fußmann hat sich als auch Rebell inszeniert. Das ist schon näher und ich glaube, das ist nicht nur dieser Franchise-Gedanke gewesen, weil das war alles mega erfolgreich. Die haben den Film nochmal gemacht, weil es eine große Fanschar immer noch gibt von Stromberg. Sonst hätten sie das ist auch ein wichtiger Impact gewesen. Und ich glaube, dass das wirklich ein Versuch war, den Zeitgeist zu kritisieren oder unser also bestimmte gesellschaftliche Entwicklung zu kritisieren, die man nicht für ernst nimmt, die man eher total negativ wahrnimmt. Das sieht man ja auch im Interview von Christoph Maria Herbst, also als Christoph Maria Herbst und nicht nur der in seiner Rolle spricht als Bernd Stromberg. Und das ist ganz interessant, wie sozusagen hier so ein Auflehnen, so ein Moment spielt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen die Tragik an einem, sich nicht entwickeln können und auf der anderen Seite die Tragik der Zeit gemäßen. Also im Endeffekt soll das eine Riesentragik sein, dass alles letztlich scheiße ist und es keine Konzepte gibt, es besser zu machen, außer eine Beharrlichkeit. Ja gut, ich war schon vor 11 Jahren scheiße, dann bin ich halt scheiße for life und Entwicklung ist noch viel beschissener als scheiße for life. Also sehr, sehr simpel gedacht, aber dieses Auftreten auch als Hufsmann auf der Bühne, als der Cast dann hochgerufen worden ist und so berichtet hat, das war sowas eingeschlafen, rebellisches, dass überhaupt auch das aus der Zeit gefallen war, aber schon mit dem ernsten Input eine Zeitkritik zu üben. Ich glaube, an dieser Situation, die eigentlich vielleicht auch eine Pattsituation ist, brauchen wir religiösen Beistand und ich würde dich bitten, uns zu connecten mit Jesus und ja, vielleicht hilft uns hier Higher Spirits weiter.
Auf jeden Fall, ey. Ich bin so frustriert von dem Thema. Ich muss erstmal Jesus eine WhatsApp schreiben. Fugis, darum geht's. Ich habe einen Artikel vom Standard mitgebracht, vom Georg Pichler. Religion und KI ist der überschrieben. Text with Jesus, gratis Chat mit Jesus, Satan nur im Premium-Abo. Was es damit auf sich hat, gucken wir uns an.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Worum geht's in dem Artikel? Es gibt einen Blick auf ein, finde ich, wahnsinnig lustiges Thema hinten zum Rausgehen aus dem Podcast. Und zwar erstmal guckt dieser Artikel richtigerweise, wie ist es eigentlich um die Lage des Christentums bestellt in den USA global, wenn wir jetzt schon mit Jesus WhatsApp schreiben müssen oder KI-Chats, was ist da eigentlich los? Es gibt Research, dass die Anzahl der Christen um über 10% gesunken ist in den USA. Das ist natürlich besorgniserregend für manche. Es wird mit so vielen hohen Anzahl von Kirchenschließungen gerechnet. Bis zum Viertel aller Gotteshäuser könnten in den nächsten Jahren mittelfristig geschlossen werden. Und dem entgegen steht, wie in so vielen Bereichen, eine Digitalisierung. der Digitalheiland sozusagen. Diese gelebte Religiosität verlagert sich immer mehr in einen digitalen Raum. Es gibt christliche Influencer, es gibt Online-Gottesdienste, Apps, es gibt Social-Media-Formate und in genau diesem bunten Reigen positioniert sich auch die App Text with Jesus. Was ist das für eine App? Es gibt da diese Funktion, dass Gläubige per KI-Chatbot mit biblischen Figuren sprechen können, sprechen in dicken, fetten, engelsgleichen Anführungszeichen natürlich. Vor allen Dingen mit Jesus natürlich, aber du kannst auch mit anderen Gestalten der Bibel chatten. Maria, mit den Aposteln. Grundlage des Ganzen ist ein Bot, der über ChatGPT funktioniert sozusagen und der eben über Bibelinhalte trainiert wurde und dann mit dir chatten kann. Wie funktioniert das Ganze? Die Chat-Funktion ist erstmal kostenlos. Diese App ist aber auf 8 Nachrichten alle 10 Stunden limitiert. Also musst deine Gebete dir gut einteilen. Zeichenlänge Nachrichten ist auch limitiert. Und es gibt unregelmäßig Werbeeinblendungen, was ich ein sehr schönes Detail finde. Frage mich, wer da wohl so wirbt. Aber naja, ich habe kurz noch nicht rausfinden. In der App-Beschreibung wird versprochen, es gibt Zugang zu den, ich zitiere, Weisheiten des Alten Testaments über Propheten und Helden, Hilfe für spirituelle Bedürfnisse und Gottesdienst-Tools für tägliche Rituale. Und es gibt natürlich erhellende Gespräche mit spirituellen Beratern. Die Pointe für mich in dem Artikel ist, du kannst natürlich auch andere biblische Figuren, sind verfügbar, aber eben nur im Premium-Abo. Dann kannst du im Premium-Abo auch mit Satan sprechen. Und das finde ich alleine schon als, ich verstehe die Geschäftsmodellpraxis, aber wenn du dir jetzt überlegst, wie Apps funktionieren und dass die wichtigsten, die besten Funktionen natürlich hinter die Paywall gesetzt werden, ist es irgendwie eine bittere Ironie für diese Jesus-App, dass gerade Satan hinter der Paywall sitzt, weil das offensichtlich dann doch der Grund ist, für die Leute ein paar Kröten zu überweisen. Also ich finde es total interessant, dieser Entwickler, Stephane Peter, hat die Firma Catlove Software, die steckt da dahinter, der hat ein ganzes Portfolio an KI-Roleplay-Applikationen. Es gibt zum Beispiel Chat with History, da kannst du mit historischen Personen dich unterhalten, Columbus, Newton, Katharina der Großen, Chat with Authors, Platon, Tolstoy, Edgar Allan Poe und so weiter. Ist natürlich auffällig, da sind keine lebenden Personen simuliert oder kopiert oder wie auch immer man die AI lesen will, natürlich aus rechtlichen Gründen vermute ich. Und jetzt ist natürlich spannend, wie ordnet man das ein? So, ich finde das ganz interessant. Der Artikel macht das so ein bisschen aus Religionsforschung. Es ist natürlich total interessant, welche Antworten da konkret entstehen, welche Trainingsdaten da dahinter stecken. Aber unterm Strich finde ich spannend, dass es gibt da so eine Trendwelle. Religion plus KI plus App Economy sozusagen, die dahinter steckt. Und das ist wirklich eine heiße Mischung, wenn man sich das überlegt. Es gibt ja nicht nur einen guten Textgenerator, der auf ChatGPT Basis funktioniert, sondern es gibt vor allen Dingen diese Abo-Logik und eine Paywall und ein Feature-Gating. Also Satan gibt es nur im Premium-Abo. Und das Interessante finde ich eben diese Überlegung, weil es ist ein Riesenmarkt, Markus. Wir müssen darüber auch nachdenken, ob wir nicht noch andere Podcast-Produkte an den Markt bringen. Es gibt Bibel-Apps, das gibt es für andere Religionen. Es gibt Muslim Pro sozusagen, auch mit für andere Religionen sozusagen. Es gibt richtig viele AI-basierte Glaubenstools. Und das ist eben alles Teil von dieser App-Economy. Ich finde es total interessant, wenn du dann auch immer wieder anschaust, wie das berechtigterweise gerade in der Kritik steht. ChatGPT zum Beispiel sind gerade dabei, sich rechtlich nochmal anders aufzustellen. Die haben vor allen Dingen in den USA wahnsinnig viele Klagen, gerade weil psychisch labile, teilweise suizidale Menschen mit ChatGPT sprechen, der die ermutigt hat in ihren negativen Seiten, in Suizidgedanken und so weiter, weil die Logik in diesen Apps darauf ausgelegt ist, nicht humanistische Ideale zu verfolgen oder sonst was, sondern Time Spent on App. Das ist das, was Cash gibt. Das ist die relevante KPI, würde man sagen, Key Performance Indicators. Und das ist das, was man nicht vergessen darf. Es geht um Tech-Unternehmen, das steht da dahinter. Wie viel Zeit ballerst du bitte jeden Tag in diese App? Das ist das, worum es geht. Du willst Millionen Nutzer der Woche bedienen. Deswegen zum Beispiel ChatGPT baut sich auch gerade aus. Die gehen stärker in diese Richtung, nicht nur psychologische Betreuung, auch richtig interessant. Ab Dezember 25 soll es auch für verifizierte Erwachsene erotischen Content auf ChatGPT geben. Du siehst, es diversifiziert sein Portfolio, dass wir noch mehr Zeit mit diesen guten Apps sprechen können. Markus, ich find's wild, ich find's herrlich. Auch die Betonung darauf, dass es eben dann doch nur eine App ist, wenn es um wichtige Inhalte geht, dass man sich darauf immer wieder rausreden kann. Ich finde es interessant, dass es ja offensichtlich, wenn du dahinter schaust, so ein Defizit gibt an Emotionen, an Sinnstiftungsangeboten, vielleicht sogar an Spiritualität. Und meine persönliche Haltung ist, dass ein Teil dessen ist, warum es uns fehlt, glaube ich, eine zunehmende Digitalisierung ist. Dass der zwischenmenschliche Kontakt fehlt, dass du wenig Echtes erlebst, Echtes machst, alles in so eine digitale Verwertungsökonomie reingeht. Die tut so, als wäre sie dein Freund, aber die will an dein Euro und deine Zeit ran und so. Und ich finde es perfide, gerade in dem, was das Problem mit verursacht, natürlich die Lösung zu finden. Aber offensichtlich trotzdem ein großes Erfolgsmodell. Markus, mit wem chattest du denn eigentlich so?
Nicht mit Jesus, auch nicht mit dem Teufel. Nein, das ist verschiedene Perspektiven. Ich glaube, das sieht man ja zum Beispiel, die Evangelikalen behaupten in Amerika, sie hätten die Originalarche nachgebaut. Also wenn man sich mit den Evangelikalen in Amerika beschäftigt, siehst du, das ist ja schon losgelöst von KI, ganz viel Reenactment von christlichen, religiösen Momenten gibt. Und dass man wirklich glaubt, also viele glauben tatsächlich, das ist die Arche. Das ist die Originalarche und man fährt da hin und ja. Nein, das ist also wirklich eine irre Welt. Das können wir uns so jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht vorstellen. Also was für eine Dynamik Religion einerseits auf einer Sensationsskala auslösen kann. Also wer behauptet, die Arche nachgebaut zu haben und es sei dann die Originale. Und wer daran glaubt, also es ist ja eigentlich so, man sagt ja, vielleicht gibt es psychologische Hilfe, vielleicht nicht religiöse Hilfe, aber das sind sozusagen so Dimensionen, die es da schon gab. Und dann liegt es nah in Amerika, dass du mit einem Chatbot KI nutzt, um Religion dort stattfinden zu lassen. Was ja erstmal nicht das Problem der Religion ist, sondern das Problem derer, die Religion verwerten. Und Religion ist immer eine große kapitalistische Treiberkraft gewesen. Nicht nur in Amerika, nicht nur mit Blick jetzt auf die aktuelle Technologie. Religion oder Kirche und Kapitalismus sind immer Seite an Seite gegangen. Es war halt immer schon auch ein Sellout von religiösen Inhalten, Gedanken, Ablassbriefe und so weiter. Also die Geschichte der christlichen Religion ist eine Geschichte der Kommerzialisierung des Glaubens, der Verwertung und Auswertung des Glaubens. Und das ist sozusagen insofern es steht jetzt in der Linie halt und dass wir dann mit der neuesten Technologie genau sowas machen. Ich frage mich immer, wer wirklich daran glaubt, dass es einen Draht zu Jesus durch KI geben könnte. Ein menschgemachtes LLM, Large Language Model, verbindet dich mit Jesus. Also ich habe mehr Verständnis für Leute, die über Tische rücken, Geister nahe kommen wollen oder irgendwelche Rituale machen, um irgendwie der spirituellen Welt von Geistern, Dämonen und so weiter nahe zu kommen. Da habe ich mehr Verständnis für, nicht nur, weil ich Horrorfilm-Fan bin, sondern da sehe ich mehr drin, als zu sagen, ich gehe so in neben Chatbot und denke, ich bin in Higher Spirits unterwegs. Interessanterweise, und das bei einem ganz anderen Feld, es gibt sehr viele Menschen, die zum Beispiel die ChatGPT fragen, soll ich Schluss machen, ja oder nein? Ist es der Richtige für mich, ja oder nein? Also die wirklich Beratung machen, wo man vielleicht eine Scham hat, mit Menschen drüber zu reden, wo man vielleicht das mit sich ausmachen will, aber auch nicht mit sich ganz allein sein will. Also wie viel man der KI, der Technologie überlässt und die eigenen Entscheidungen abgibt. Aber auch die eigene Sinnsuche, die eigene Suche nach Orientierung. Und naja, das ist ja eine Technologieentwicklung, dann nimmt man Inhalt Religion, Inhalt Glauben, Inhalt, oh, und Satan ist aber hinter der Paywall, was ich ja ganz geil finde. Weil es ja mehr wert. Also du kriegst ja schon Jesus für Umme,
genau.
Aber Satan kostet richtig Geld, das sagt ja auch schon was aus. Und das ist so, auch da muss ich sagen, so, ich warte jetzt, das ist meine Hoffnung, vielleicht gehen wir damit raus. Ich warte jetzt auf das erotische Spätwerk von Wolfram Weimar. Weimar schreibt mit Jesus und oder mit, weiß ich, mit irgendwelchen Erotikstars und ChatGPT. Und dieses Spätwerk, darauf freue ich mich ganz gewaltig. Es ist doch bald wieder Weihnachten, oder?
Markus, schöner kann man diesen Podcast nicht beenden als mit diesem Gedanken. Ich hätte noch viel sagen können, dabei will ich es belassen. Fugis, ich hoffe, ihr habt noch mehr als diesen Podcast im Stiefel. Ich hoffe, ihr habt ihn trotzdem genießen können und habt noch einen schönen Nikolaustag. Das war Fugengold für diese Woche. Wir sind mit anderen sehr besinnlichen Themen auch nächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin
bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.